Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske herzlich willkommen zur Sendung. In diesem Monat Mai 2019 ist es Zeit, an den Schriftsteller Klaus Mann zu erinnern. Aus traurigem Anlass. Im Mai vor 70 Jahren hat er sich in einer Situation politischer und persönlicher Ausweglosigkeit das Leben genommen. Derzeit wird Klaus Manns Werk im Rowohlt Verlag wieder aufgelegt, darunter auch sein berühmtester Titel Mephisto.
Nun gut, wer bist du denn?
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Zu Klaus Manns großem Schlüsselroman um Macht und Kunst im Dritten Reich später mehr. Zunächst aber bleiben wir in der Gegenwart mit der in Deutschland lebenden Amerikanerin Nell Sink. Nell Sink wurde 1964 in Kalifornien geboren. Aufgewachsen ist sie im ländlichen Virginia. Sie hat als Sekretärin und als Tischlerin gearbeitet, lange Zeit in Israel gelebt und kam dann vor fast 20 Jahren nach Deutschland. Ein bunter Lebenslauf, inklusive Promotion in Tübingen. Durch Fürsprache von Jonathan Franzen wurde Nell Sink dann vor 3 Jahren schlagartig als Autorin bekannt mit einem tragikomischen Roman. Der Mauerläufer. Seither ist Nell Sink bei uns ein gesetzter Name. 3 Romane hat sie geschrieben, die in etwas anderer Reihenfolge übersetzt wurden als veröffentlicht. Soeben hier erschienen ihr 2. Roman. Er heißt Nach Nell Sinks Heimat Virginia, spielt in der Provinz und unser Rezensent Paul Stob war sehr angetan.
Nell Sinks 2. Roman hat einen originellen Titel. Mislaid, also etwa verlegt. Ob Rasse, Klasse oder Geschlecht, nichts befindet sich am angestammten Platz. Der deutsche Titel Virginia deutet noch nichts an. Er nennt schlicht den Ort der Handlung, wo in den 1960er Jahren alles noch in Konventionen erstarrt schien. Aber auch in dieser Gegend lebten ungewöhnliche Charaktere. Der aus einer berühmten Familie stammende Dichter und College-Dozent Lee Fleming ist eigentlich schwul. Seine mäßig ambitionierte Studentin Peggy ist eigentlich lesbisch. Aber das heißt erstmal nichts. Spontan taumeln die beiden in eine Beziehung und gründen eine Familie. Lees gutsherrliche Art und seine Seitensprünge treiben Peggy nach 10 Jahren aus dem Haus. Sie lässt den Sohn Birdie zurück und flieht mit ihrer Tochter Mireille in die noch tiefere Virginia-Provinz. Mit einer erschlichenen Geburtsurkunde verschafft sie ihrer blonden Tochter eine neue Identität. Und nicht nur das. Karen, wie Mireille nun heißt, ist offiziell schwarz, weil das eben amtlich so dokumentiert ist. Folglich ist auch ihre Mutter Peggy schwarz. Die nennt sich nun Meg. Um seine Tochter zu finden, heuert der verlassene Lee Fleming Privatdetektive an, während die selbst erfundene Meg ein perfekt tarnendes Leben als mittellose schwarze Mutter lebt. Fein dosierte Krimi-Elemente kombiniert Nell Sink mit einer genauen Beobachtung der sozialen Integration von Meg und Karen in das Südstaatenleben der 70er Jahre. Die Satire, zu der sich die Story entwickelt, trifft hart und genau. Nicht nur Geschlechterrollen, auch andere Identitäten lösen sich auf, vor allem die der Rasse. Während andere Autoren beim Thema Rassismus einen radikal-historischen Ansatz gewählt haben, wie Colson Whitehead in Underground Railroad, hat sich Nell Sink für die Farce entschieden. Das Konzept der Rasse wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Keiner kommt ungeschoren davon. Nicht die Weißen in Karens Schule, die dieses schwarze Mädchen und deren Mutter besonders schätzen, weil sie nicht schwarz aussehen. Nicht farbige wie Lomax, der Meg in sein Drogenbusiness einspannt und damit ihr Überleben sichert.
Er hatte sich seit 10 Tagen kaum bewegt, höchstens um auf ihre Schlafcouch zu wechseln. Trägheit war ein akzeptiertes Merkmal der Südstaatenkultur, sogar bei invaliden Indianern. Und vielleicht umso mehr, wenn deren nicht-indianische, irische Vorfahren, sowie die von Lomax, hauptsächlich Tadschiken und Usbeken waren.
Die parallel laufende Beschreibung von Lees Leben, der sich mit der Abwesenheit von Tochter und Gattin abgefunden hat, ist eher fade. Vielleicht, weil Nell Sink sich die Schilderung des amerikanischen College-Betriebs für das grandiose Finale aufbewahrt hat. Die blond-schwarze Karen, die in Wirklichkeit 2 Jahre jünger ist als auf dem ergaunerten Papier, geht aufs College zusammen mit ihrem real schwarzen Freund Temple. Die Farbspiele setzen sich am College fort. Nach einem Zwischenfall bei einer Halloween-Party wird der gutmütige Temple von einem Polizisten zu Karen befragt und beschreibt seine Freundin.
Schwarz, klein, gut gebaut, langes blondes Haar, blaue Augen, Elfenbeinhaut. Der Kopf war verwirrt. Hast du eben nicht schwarz gesagt? Ja, sie ist meine Freundin. Und sie ist hellhäutig. Ja. Aber ihre Hautfarbe geht als schwarz durch. Jeder sieht, dass sie schwarz ist. Sie hat volle Lippen und eine kleine, flache Nase. Ein bisschen wie Barbie. Barbie ist Schwedin. Temple schwieg, weil er dachte, sie glaubten ihm vielleicht nicht.
Virtuos schildert Sink das College-Universum, die lächerlichen akademischen Moden, das wichtigtuerische Name-Dropping, den weit verbreiteten Drogenkonsum. Inmitten dieser Welt unreifer Jungerwachsener kreuzen sich wieder die Wege der beiden getrennt aufgewachsenen Geschwister, Mireille alias Karen, inzwischen schwarz, und der oberkluge Großkotz Birdie, ganz der Vater und immer noch weiß. Das Happy End, zu dem eine bizarre Gerichtsverhandlung führt, wird von Nell Sink gekonnt und genussvoll in die Länge gezogen. Der Situations- und Wortwitz der Autorin nimmt den vergnügten Leser so ein, dass der versucht ist, sogar die George Manson-Universität für einen ihrer schrägen Einfälle zu halten, bis sich das beim Blick ins Original als Schlamperei des Rowohlt-Lektorats herausstellt. Dem spielte offenbar die vage Erinnerung an den Namen Charles Manson einen Streich. Nur war der berüchtigte Musiker und Mörder wirklich nicht der Namenspatron der George Mason Universität, die nach dem demokratischen Vater der Bill of Rights benannt ist. Nell Sinks satirischer Blick wirkt wohltuend frisch angesichts aktueller Sternchen, Haarspaltereien und Identitätsdebatten, die zu oft überernst, ideologisch und theoriegeleitet geführt werden und wenig zu tun haben mit dem Leben, wie Menschen es eben leben. Individualistisch, widersprüchlich und für den außenstehenden Betrachter wenig plausibel. Am Ende ist die Familie nicht vereint, aber doch miteinander versöhnt. Und so stellen sich wieder normale Elternfragen wie die von Lee. Ist eine feste Liaison für eine 16-Jährige wirklich das Richtige? Aber seine wiedergefundene Tochter Karen beharrt darauf. Sie liebt Temple und will nicht zurück in die Obhut ihres Vaters. Die Erzählerin fasst in den letzten Zeilen des Romans das Tochter-Vater-Gespräch zusammen.
Und doch bestand sie darauf, weiter mit Temple zusammenzuwohnen und erklärte Lee, dass sie bei ihm immer sicher sein konnte, einen Rest Pizza im Kühlschrank zu finden. Sie würde niemals kochen müssen. Lee gab zu, dass dies ein starkes Argument war.
Die Komödie ist zu Ende. Vater Lee hat seinen Frieden, Mutter Meg wird nach New York ziehen, Theaterstücke schreiben und mit ihrer neuen Partnerin Luke zusammenleben. Wie schade, dass dieses ungewöhnliche Märchen nicht weitergeht. Wir hätten mit diesem Personal noch viel Spaß haben können.
Meint Paul Stoop. Er stellte uns vor Virginia von Nell Sink. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat Michael Keller, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 320 Seiten gebunden, 22 Euro. Und damit kommen wir zu Klaus Manns Mephisto. Das ist eines der wenigen Bücher, die in Deutschland offiziell gar nicht erscheinen dürften. Denn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 1971 steht. Dieser Roman verletzt, so die Richter, die Persönlichkeitsrechte des 1963 verstorbenen Theaterleiters Gustav Gründgens. Der Literaturbetrieb in Deutschland kann aber sehr pragmatisch sein. Der Mephisto ist natürlich im Umlauf und er ist auch nun in der neuen Klaus-Mann-Gesamtausgabe wieder aufgelegt worden. Martin Krumpholz hat ihn für uns wieder gelesen.
Klaus Mann schrieb den Mephisto-Roman in einem knappen halben Jahr. Begonnen im Januar 1936 war das Manuskript im Mai desselben Jahres fertig. Im Frühjahr erschien in einer Pariser Zeitung bereits ein Vorabdruck. In der Hauptrolle des Romans glänzte ein berühmter Mime, Gustav Gründgens, hier unter dem Pseudonym Hendrik Höfgen. Denn es handelte sich unverkennbar um einen Schlüsselroman. Mochte der Verfasser auf der letzten Seite auch beteuern, alle Personen des Buchs stellten Typen dar, nicht Porträts. Die Tatsache, dass es sich um einen Schlüsselroman handelte, bescherte dem Buch ein langes Nachleben, ironischerweise. Die Publikations- und Wirkungsgeschichte ist wohl die spannendste ihrer Art im 20. Jahrhundert. Die Idee für das Sujet hatte übrigens der Schriftsteller Hermann Kästen. Er schrieb dem Kollegen im Exil:
Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur des Herrn Staatstheaterintendanten Gründgens vor. Titel: Der Intendant.
Klaus Mann hat einen weit besseren Titel gefunden. Der Mephisto im Faust war Gründgens Lebensrolle. Und die Homosexualität des Theatermanns kommt im Roman schließlich nicht vor. Beim Lesen oder Wiederlesen wird heute zweierlei deutlich. Erstens, der Schlüsselroman lässt sich nicht leugnen. Zu viele Persönlichkeiten sind ohne jeden Zweifel erkennbar. Neben Gründgens selbst beispielsweise Karl Sternheim, Gottfried Benn, Marlene Dietrich, Pamela Wedekind, Thomas und Erika Mann. Zweitens, gerade dieser Umstand macht den Roman in seinem satirischen Elan attraktiv. Es ist, wie Klaus Mann in seinem Tagebuch notierte, ein kaltes und böses Buch. Ja, das ist es. Seine Schärfe hat einen privaten Hintergrund. Manns Hass auf oder Hassliebe zu dem Ex-Schwager, Gründgens war ja vor der NS-Zeit mit Erika Mann verheiratet, die hier Barbara heißt, und deren feinfühliges Porträt eines der gelungensten ist. Klaus Mann kennt seinen Protagonisten. Er hat ihn nicht erfunden, sondern bis ins Innerste durchschaut. Gerade das gibt dem Text seine unvergleichliche Werf.
Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten, grau-weißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief. Außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, sodass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward.
Empfindlich und leidend, heißt es. Man spürt fast eine gewisse Empathie, die jedoch ironisch grundiert ist und schon im nächsten Moment in erbarmungslose Schärfe umschlagen kann. Wahrscheinlich ist keine andere reale Person je derart als Romanfigur in Grund und Boden dekonstruiert worden, wie dieser Gustav Gründgens. Man kann schon verstehen, dass der Porträtierte bzw. sein Rechtsnachfolger ein Erscheinen des Buchs im Nachkriegsdeutschland mit allen Mitteln verhindern wollten, was ihnen teilweise gelungen ist. Klaus Mann hatte Gründgens übrigens als Nummer 1 auf die Liste der Empfänger von Freiexemplaren gesetzt. Die tiefsitzende persönliche Animosität jenseits der politischen Satire, die Michael Töteberg im Nachwort Hassliebe nennt, schaut durch alle Ritzen des Romans wie auch seiner Nachgeschichte, posthum, muss man hinzufügen. Klaus Mann ist ja bereits 1949 aus dem Leben geschieden. Der ideelle Kern des Romans jedenfalls ist seine These, dass Gründgens nicht etwa aus irgendeiner politischen Überzeugung dem NS-Regime diente, sondern aus purem, zynischen Opportunismus. Dass er für seine Karriere als Künstler unter allen Bedingungen jeden Preis zu zahlen bereit war, bis hin zum Verrat an seinen besten Freunden. Diese Kernthese ist es, die das Buch so kalt und böse und so entlarvend macht.
Angenommen, die Nazis blieben an der Regierung. Was hatte er, Höfgen, schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner Partei an. Er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand, dass er kein Jude war, erschien Hendrik mit einem Mal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter und bedeutender Vorteil. Man hatte es früher gar nicht so recht bedacht. Er war kein Jude. Also konnte ihm alles verziehen werden. Selbst die Tatsache, dass er sich im Kabarett Sturmvogel als Genosse hatte feiern lassen.
Im zentralen Kapitel, betitelt »Der Pakt mit dem Teufel«, schildert Klaus Mann auf subtil boshafte Weise, mit welch ausgeklügeltem Kalkül Gründgens Höfgen sich an die Kollegin Lotte Lindenthal heranmacht, eine mittelmäßige Schauspielerin, die den Vorzug genießt, die Geliebte, später die Ehefrau, des NS-Bonzen Göring zu sein, dessen Protégé Höfgen werden möchte und auch tatsächlich wird.
Lotte Lindenthals Lächeln wurde immer süßer, immer vielversprechender. Wenn sie eine intime Szene miteinander probierten, dann geschah es wohl, dass sie ihren Busen seufzend an den Partner drückte und feuchte Blicke warf. Höfgen seinerseits blieb von einer Zurückhaltung, die melancholisch disziplinierten Charakter hatte und hinter der sich fiebernde Begehrlichkeit zu verbergen schien. Seine Augen schienen immer sagen zu wollen, »Ach, wenn ich nur könnte, wie ich möchte. Wie würde ich dich umfangen, du Süße?« In Wirklichkeit dachte er nur, »Warum, um Gottes Willen, hat sich der Ministerpräsident gerade die ausgesucht? Sie ist doch schrecklich dick und dabei so lächerlich affektiert. Eine schlechte Schauspielerin ist sie übrigens auch.«
Das ist nicht die vieldeutige, schwermütige Ironie eines Thomas Mann. Es ist die bissige, ätzende Ironie des Klaus Mann, auch nicht zu verachten. Der ihm vom dicken Göring gewidmeten Auszeichnung, ein Schalk und zugleich ein Bösewicht zu sein, ist Gustav Gründgens ohne Zweifel gerecht geworden. Das ist Klaus Manns kaum verkappte These. In der Verknüpfung dieser Anklage mit dem Faust und dem Mephisto liegt der geniale Kunstgriff, der den Roman so nachhaltig bedeutend gemacht hat. Ein Roman, der im Übrigen schrecklich amüsant ist.
Sie hörten Martin Krumpholz zu Klaus Manns Mephisto, Roman einer Karriere, mit einem Nachwort von Michael Töteberg, erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. 416 Seiten, 20 Euro. Und das war's schon fast im Büchermarkt. Vermelden möchte ich noch, dass der Man Booker International Prize vergeben wurde. Ausgezeichnet wird damit ein Roman, der ins Englische übersetzt wurde. Und in diesem Jahr war aus Deutschland Marion Poschmann mit im Rennen. Es war eine sehr weiblich dominierte Shortlist und es gab gestern Abend einiges Aufsehen, als eine Autorin aus dem Oman gekürt wurde. Sie heißt Joha Al-Harthy und ausgezeichnet wurde ihr Roman Celestial Bodies. Ebenfalls heute bekannt gegeben wurde der Preisträger des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises. Der geht an den kenianischen Autor Ngugi wa Thiong'o. Mein Kollege Hubert Winkels weiß mehr dazu und er hat mir vor der Sendung Folgendes gesagt.
Ja, es war mir eine große Freude, Ngugi wa Thiong'o mit auszeichnen zu dürfen. Ich will es gleich vorweg sagen, ich bin mit Teil der Remarque-Friedenspreis-Jury und wir haben schon eine ganze Weile, einige Jahre vorgehabt, einen Afrikaner, einen Schriftsteller, wenn es geht, auszuzeichnen, haben es dann zu Henning Mankell gebracht vor einigen Jahren und bin froh, dass jetzt Ngugi wa Thiong'o der Preisträger ist, eigentlich aus zwei Gründen. Er ist einmal ein wirklich weltbekannter Schriftsteller, der große, sogar kann man sagen, unterhaltsame Romane schreibt. Der letzte international bekannt gewordene ist Der Herr der Krähen. Und der andere Grund, warum wir ihn auch auszeichnen, sind zwei Essaybände zum Prozess der Dekolonisierung Afrikas, vor allen Dingen eben der Dekolonisierung des Denkens genannte. Und da vertritt er die These, die sein ganzes Leben und Werk beschäftigt, dass in der Sprache sich die Geschichte, die Sitte, die Herkunft, die Mentalität ausdrückt und deshalb das entscheidende Mittel ist für Verständigung jeder Art, was dazu führte, dass er der erste kenianische Autor war, der überhaupt in einem der Dialekte, weil kenianisch sozusagen gibt es eigentlich nur in Dialektform, in seinem Fall Kikuyu, geschrieben hat. Und das war damals ein Skandal, das hielt man für provinziell und unanständig.
Was ja nach gerade auch ein Akt der Emanzipation ist. Herr Winkels, über den Ticker lief heute noch zu traurigem Anlass ein weiterer Name aus Kenia, Binyawanga Wainaina. Was hat es mit diesem Autor auf sich? Er ist gestorben.
Ja, er ist in Deutschland nur mit einem schmalen Buch präsent, aber hat auch eine gewisse weltweite Bekanntheit erreicht, dadurch, dass er der erste Kenianer war, der sich als Homosexueller geoutet hat, was ein Riesensturm in einer Gesellschaft war, bei der Homosexualität kriminalisiert ist und später zugegeben hat, dass er an AIDS leidet, was erst recht unerhört war. Und dadurch ist er eine afrikanische Ikone geworden. Er ist aber auch, muss man sagen, jung gestorben, mit 48 Jahren.
Hubert Winkels zum Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis und zum Tod des kenianischen Autors Binyawanga Wainaina. Mehr dazu zu diesem Autor, zu Leben und Werk, gibt es heute Abend in der Sendung Kultur heute um 17.30 Uhr mit Mascha Drost. Und hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Am Mikrofon ist dann Michael Bödecker und er hat unter anderem das spannende Thema dabei, ob Mensch und Wolf auch friedlich miteinander leben könnten. Hier an dieser Stelle verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.